Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen zu den Vier Flaschen. Eigentlich wollte ich jetzt überleiten zu Michael Kutay, der eine riesige Nachricht hat für uns alle, aber er ist weg. Er ist auf einmal weg.
Aber Axel, weißt du, was geil ist?
Was denn?
Jetzt kann ich die Flaschen öffnen. Er hat uns ja aufgetragen, die zu öffnen und zu dekantieren vorher. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht.
Hast du nicht? Ich auch nicht. Ich hab's so getan, als ob.
Genau, du hast.
Ich habe nur geöffnet.
Ich habe das gemerkt. Ja.
Aber erzähl mal unseren Hörerinnen, Zuschauern, was er genau gesagt hat. Das ist ja ganz, solange die noch nicht da sind.
Er hat gesagt, es ist sehr bio heute. Und wir sollten das lieber mal früh öffnen und dekantieren. Und es klang ein bisschen so, als ob es ansonsten halt
schwierig werden könnte.
Ja, also sehr, sehr kennermäßig, glaube ich, wird's heute. Aber total bio. Also, was ja per se schon mal nicht schlecht ist.
Wie ist das Prinzip von Vier Flaschen, Axel? Erklär das nochmal.
Ja, das Prinzip von Vier Flaschen ist, wir treffen uns gemeinsam inzwischen im Internet wegen Corona und verkosten eigentlich vier Flaschen Wein, was heute aber nur drei Flaschen sind. Dafür sind es aber vier Flaschen auf der Mattscheibe.
Wow. Theoretisch vier. Man kann das wo sehen alles oder hören? Man kann das hören auf allen Podcast-Plattformen oder sehen?
Genau, also man kann das hören bei Spotify, Apple Podcasts und allen anderen angeschlossenen Podcast-Plattformen, die sich das ziehen. Und man kann es sehen bei YouTube, bei Facebook und auf armblatt.de/podcast in dem Artikel, den es ja auch immer noch dazu gibt.
Cool, und jetzt sehen wir einen ganz coolen Winzer, einen wilden. Boah, sieht der gut aus. Hört er uns schon? Noch nicht.
Ich weiß nicht.
Nee. Also der Winzer kommt aus Südtirol und er sieht mega aus. Martin, kannst du uns hören?
Natürlich.
Wow! Herzlich willkommen. Michael kommt auch dazu.
Ja. Mich gut verstehen, passt das so?
Ja, du könntest noch lauter sein, David,
oder? Ja, ein bisschen lauter.
Ja, ich probiere, die Lautstärke ein bisschen hoch zu sein.
Schon besser. Noch mehr?
So, geht so besser.
Ja, so ist super, oder Axel?
Ja.
Bin begeistert. Michael,
vielleicht das Bild noch ein bisschen, kannst du so ein bisschen kippen, dass man so ein bisschen weniger Himmel sieht, dann sehen wir dich besser.
Wow, toll sieht das aus, Martin. Ja.
Sind das Palmen im Hintergrund?
Die Palmen.
Ja, sieht so ein bisschen aus wie in Costa Rica, da war ich mal, da sah es so ähnlich aus. Ja,
bei uns gibt es noch eine Armee, deswegen.
Achso, okay.
Michael, wir hatten eigentlich abgemacht, dass du niemals jemanden in diesen Podcast einlädst, der besser aussieht als ich. Diese Regel hast du heute gebrochen.
Ja, das stimmt. Ja, er ist aber kein Surfer-Typ, sondern ist ein begnadeter Winzer und umso schöner, dass er da ist. Martin Goya, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Servus.
Michael, du warst ja zwischendurch weg. Du musst einmal sagen, was auf unsere Hörerinnen und Hörer, Zuschauer und Zuschauer, Leserinnen und Leser zukommt. Denn es gibt das große Event am 13. August. Michael, was passiert da und wie kann man dabei sein?
Ja, ich bin total aufgeregt, weil wir haben keinen geringeren gewinnen können als den Philipp Wittmann, einen der besten Winzer Deutschlands. Und wir machen eine Live-Verkostung mit ihm. Das heißt, unsere Hörer und Seher können zum ersten Mal ein Paket bestellen über uns. Und diese vier Flaschen, die dann kommen, mit uns gemeinsam um 19 Uhr verkosten am 13. August und eben den Winzer, ich glaube, da sind wir noch in der Mache, eben auch Fragen stellen oder sich einbringen dann und bei dem Podcast, und der soll 90 Minuten dauern, ich hoffe, das kriegen wir hin, ihre Erlebnisse uns teilen. Und ja, so ein bisschen interaktiv soll das Ganze werden.
Also was muss man jetzt genau machen? Man kriegt vier Flaschen Wein nach Hause geschickt, muss sie aber bezahlen. Was kosten diese vier Flaschen Wein von Wittmann?
Genau, es gibt einen Grauburgunder, es gibt einen Riesling, es gibt den Riesling Ortswein und es gibt die Scheurebe. Das ist was Aromatisches am Ende, und wir haben, das kostet 65 Euro inklusive Versand. Und dann soll man eine E-Mail schicken an dich, Lars.
An mich?
Ja, wow. An Chefredaktion. Chefredaktion@abendblatt.de. Da kriegt man eine E-Mail hin und dann bekommt man einen persönlichen, individuellen Zugangscode, mit dem man sich dann einloggt an dem 13. August um 19 Uhr. Ja, und dann sieht man uns so, wie man uns jetzt gerade sieht, und verkostet die Weine mit dem Philipp. Der sieht übrigens auch sehr gut aus, macht eben auch tolle Weine. Und dann haben wir einen schönen 90 Minuten, so lange wie ein Fußballspiel, einen schönen Abend am 13. August.
Krass. Und das ist ja, also, und dann wird es so sein, wer da Lust zu hat, ne, einfach vier Flaschen Wein mit uns gemeinsam zu verkosten, das ist toll. Nochmal, 65 Euro und einen persönlichen Zugang zu unserer Sendung, die man dir dann ja auch live ist. Oh Gott, das wird wirklich aufregend. Michael, live, das meiste von dir schneiden wir ja raus.
Das Allermeiste.
13. August, 65 Euro. Und jetzt E-Mail schreiben an chefredaktion@abendblatt.de. Ich will dabei sein und dann kümmere ich mich persönlich oder auch Axel um alles Weitere. Cool.
19 Uhr, haben wir es gesagt? 19 Uhr.
19 Uhr. Ja. Chefredaktion@abendblatt.de. Einfach nur kurze Mail schreiben, liebe Leute. Chefredaktion@abendblatt.de. Ich will dabei sein und alles Weitere kommt dann. Und dann kommen die Weine nach Hause. Und wir sehen euch alle zum ersten Mal am 13. August. Boah, ich bin total wow. Dann bis dann. Tschüss. Michael, jetzt musst du noch mal sagen, Martin, was? Du hast uns ja drei Rotweine heute geschickt. Also für alle die keine Rotweine mögen.
Nee, ist ein Weißer dabei, hoffentlich. Habt ihr
ist ein Weißer dabei? Ah, ja. Die sehen alle so rot aus.
Ja.
Und die haben
Caroline.
Die haben ihre Namen, die heißen nach irgendwie Frauen. Die heißen nach Martins, sind das Kinder, Ex-Frauen, richtige Frauen? Was sind das für Frauen, nach denen du deine Weine benennst?
Mach nie den Fehler, von deinen Frauen die Namen herzunehmen für die Weine.
Kannst du es vielleicht doch noch ein bisschen lauter machen? Ein
bisschen lauter, du bist ganz leise, Michael. Michael, sag schon. Michael, achte, ach und Michael. Kutei.
Kutei.
So geht's so besser.
Ja, ja. So, aber es war vorhin war es super, Martin, aber.
Ja, egal, leg los.
Ja, die Caroline ist meine Tochter, deswegen von Namen danach benannt.
Okay.
Aber vielleicht, Martin, zum Einstieg, ich glaube, so viel italienische Winzer haben wir noch nicht dabei gehabt. Wo bist du genau? Was machst du dort und überhaupt?
Du, ich sitze hier neben meinem Haus mit dem Weinberg in Bozen in Südtirol und bin italienischer Staatsbürger und eigentlich spreche ich lieber Italienisch als die Standardsprache Deutsch. Und ich hoffe aber, dass ich mich genügend ausdrücken kann und verständigen kann, dass alles funktioniert.
Du sprichst auf jeden Fall schon mal irgendwie verständlicher als der eine oder andere Weinkenner in diesem Podcast.
Ja, aber das will jetzt nichts heißen, oder?
Ja, das stimmt. Ja,
ja das stimmt.
Also du bist in Bozen.
Richtig.
Wie groß ist das Weingut?
Ein sehr kleines Weingut. Wir bewirtschaften knapp 4 Hektar. Sind alles Steillagen. Alles händisch zu bewirtschaften. Wir haben keine Traktoren, die uns helfen. Und wie ihr sicher alle wisst, Südtirol ist ja insgesamt ein gebirgiges Land und sehr klein strukturiert. Und da gibt es nur ganz wenig Weinberge. Und deswegen die Durchschnittsbetriebsgröße in Südtirol ist 1 Hektar.
Deswegen wow.
Sind auch die Genossenschaften und die Handelsbetriebe so stark, weil es halt relativ wenig Winzer gibt, die selber dann ihren Wein ausbauen. Wenig
auch vermarkten. Ja. Und wie viele Flaschen sind diese 4 Hektar ungefähr?
Du, so im Schnitt um die 25.000.
Okay. Wow. Womit fangen wir denn an? Sag mal, mit Caroline tatsächlich? Ist das der Weiße?
Das ist der Weiße, richtig.
Aber ist, wenn man sieht, das, ist das ein, es ist ein Weißer, ihr habt recht. Ach, dann ist ja mal der Tag für mich. Dann hätte ich den jetzt allerdings kalt stellen müssen. Ups, ich dachte, das sind alles Rote. Damit habe ich auch verraten, dass ich nicht dekantiert habe. Mist. Aber ich habe sie offen.
Aber auch Rote musst du kalt stellen, ne?
Weißt du, ja, ne? Ja, weiß ich.
Aber es ist gar nicht so schlimm, wenn der nicht eiskalt ist, der nee? Wein. Also in dem Fall auch zum Verkosten ist sowieso besser, wenn die Weine ein bisschen Temperatur haben. Von daher ist es jetzt gar nicht schlimm.
Was?
Also die Caroline. Besser?
Ich habe die Caroline. Aber die Caroline springt mir in die Nase. Axel, hast du, was hast du auf? Axel, hast du noch nicht alles auf?
Ich hab Carolina hier.
Caroline, zu deiner Frage, Axel, warum es besser ist. Also, sag mal, je kälter der Wein ist, umso weniger zeigt er oft. Das heißt, eher so fehlerhafte Weine sind Profiteure von ganz eiskalten Temperaturen, im Zweifel sogar Eiswürfeln. Und je wärmer der Wein wird, umso offener wird er, umso besser zeigt er sich und umso klarer werden auch Fehltöne oder Unreinheiten sichtbar. Und von daher ist das zum Probieren eigentlich tatsächlich besser. Wenn wir verkosten, verkosten wir eigentlich auch die Weißweine nie aus dem Eis raus.
Kann man sagen, wenn dir jetzt in einem Restaurant jemand einen super eiskalten Wein hinstellt, dass er damit kaschieren will, dass der Wein nichts ist?
Glaube ich nicht, weil normalerweise im Restaurant kenne ich es auch, dass die Leute das immer eiskalt haben wollen, also die allermeisten.
Ja, ja.
Und von daher will man das ja eher so servieren, wie der Gast das haben möchte. Ist auch sein gutes Recht, er bezahlt die Flasche, er kann sie so trinken. Aber wir können ihn natürlich beraten und sagen, sie haben ein größeres Erlebnis, wenn der Wein 3-4 Grad mehr hat, weil er einfach viel mehr kann und zeigt. Aber dann ist es einem selber überlassen, wie er es eben am liebsten hat. Aber wenn ich einen Wein auf der Weinkarte habe, hoffentlich habe ich ihn ja schon verkostet und ihn nur dann ausgesucht, wenn ich ihn auch gut finde. Also würde es bei mir jetzt nichts zu kaschieren geben.
Kann es sein, bei diesem, bei dem ersten Wein, was ist das für eine Rebsorte?
Ja, das ist jetzt aber ein großes Quiz jetzt.
Das ist wirklich ein großes Quiz. Es riecht wie etwas, was ich noch nicht gerochen habe. Kann das sein? Kann das sein?
Ja, das kann sein. Es sind mehrere Rebsorten, glaube ich.
Es ist eine Cuvée.
Ein gemischter Satz.
Ein gemischter Satz. Habe ich schon mal in Österreich getrunken. Ich liebe gemischte Sätze. In Wien gibt es da, glaube ich, einen ganz tollen gemischten Satz. Ne?
Was ist ein gemischter Satz?
Axel musste erklären. Michael, was ist ein gemischter Satz?
Ein Martin erklärt es. Das ist ein Wein.
Dadurch, dass wir ja Grenzregion sind und sprachlich wir immer so hin und her jonglieren, deswegen gibt es bei uns gemischte Sätze.
Kannst du das mal auf Italienisch? Wie heißt gemischter Satz auf Italienisch?
Frase mista.
Klingt viel besser.
Wenn du das gesagt hättest, hätte ich verstanden.
Früher Pasta mista gegessen. Aber das heißt, das sind gemischter Satz. Verbessert mich jetzt. Ich erinnere mich. Es ist aus ein und demselben Weinberg, richtig? Ha, Michael, ha! Sind es verschiedene Rebsorten, richtig?
Genau.
Das ist der gemischte Satz. Also du kannst dich aus zwei Bergen, dann ist es kein gemischter Satz.
Richtig. Also dann ist es eine Cuvée aus einem Weinberg, kann man so sagen?
Cuvée heißt ja nichts anderes als Verschnitt. Und wir nennen den Wein halt gemischten Satz, um eher das Augenmerk auf den Weinberg zu legen, was dort passiert, nicht so sehr auf den Keller, weil die Idee des Winemakings liegt uns halt nicht so sehr. Wir sehen uns eher als Weinbauern.
Ja.
Und dementsprechend ist das halt ein Sortengemisch aus einem Weinberg, der dazu führt, dass mehrere Sorten ein gemischter Satz werden.
Okay. Pranzek heißt das. Das haben wir noch nicht gegessen. Pranzek ist was? Ist das der Ort?
Nein, das ist der Name unseres Hofes, unseres Betriebes, unseres Hofs, wie man es landläufig im
Alpenraum. Weil du ja auch Pranzek mit Nachnamen heißt. Was ist das eigentlich für eine bescheuerte Frage von mir gewesen?
Nein, ich heiße nicht
Pranzek. Du heißt doch Goya Pranzek.
Ja, genau. Aber es passiert dann sehr oft, dass ich der Herr Pranzek bin und deswegen, um mich ein wenig wichtiger zu machen, habe ich einen Doppelnamen.
Ja, bei Michael ist es, um sich wichtiger zu machen, verbessert er mal viele Deutsche, die seinen Namen angeblich falsch aussprechen, seinen Nachnamen.
Ja, genau, okay. Völlig richtig. Also, aber was ist jetzt in dem gemischten Satz, was sind da jetzt für Rebsorten drin oder Rebstöcke? Rebsorten?
Ja, genau.
Nicht sagen, wir raten. Axel fängt an.
Mach ruhig.
Da ist drin.
Mach nichts falsch, Axel.
Ein Sauvignon Blanc.
Yes!
Yes.
Wie viele sind es insgesamt? Sind es drei?
Sind vier.
Vier.
Wow.
Ich habe nur drei gerochen.
Ja, Michael, sag du mal.
Michael, jetzt bist du. Jetzt bist du, Michael. Michael, blamier uns nicht.
Aber im Wesentlichen sind zwei Hauptkomponenten und noch zwei Sorten in einem geringeren Auswahl. Deswegen zwei Sorten tragen den Wein, wobei ich will euch nicht Spielverderber sein und nichts, aber wir schreiben ja bewusst keine Sorte auf die Flasche, weil uns das Sortengeplänkel ein bisschen auf den Keks geht, nicht? Weil es geht immer nur Sorte, 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 um schnell eine Assoziation zu haben, was ich weiß, was ich kenne. Und das möchten wir eben verhindern, damit man mal vorurteilslos sich einem Wein widmen kann und ihn genießen kann und ihn trinken kann und so weiter und so fort. Und deswegen, ich glaube, dass unser Wein jetzt im speziellen Caroline eher davon getragen wird, wo kommt er her, welche Böden sind, wie ist er ausgebaut, welche Leute stehen dahinter, als jetzt unbedingt nur die Sorte.
Für uns ist es ja auch nur, für Axel und mich ist es nur ein Spiel. Du musst dir vorstellen, dass wir, ich habe meinen Dings eingelassen, du musst dir vorstellen, als wir vor 20 Folgen angefangen haben, hatten wir von Wein gar keine Ahnung.
Ich hatte schon eine ganze Menge Ahnung, muss man sagen.
Axel konnte mit Mühe Rot und Weiß unterscheiden. Und jetzt sind wir natürlich stolz. Ich würde sagen, ich schmecke ein bisschen Pfeffer. Kann das sein? Kann das sein, dass da irgendwie grüner Veltliner oder so drin ist?
Nein. Keiner drin.
Jetzt du. Michael,
was ist ja, aber wenn uns der Martin sagt, dass wir über die Böden reden, über die Herkunft, über die Machart, dann wäre es natürlich jetzt falsch, wenn wir uns an den Rebsorten aufhängen. Dann müssten wir natürlich jetzt erstmal wissen, was macht den Wein so, wie er ist. Und erste Frage an Axel und Lars, wie schmeckt er euch?
Ja, das ist aber jetzt Spielverderber. Können wir nicht einmal schnell sagen, ist es nur ein Spiel. Ja, für Axel und mich, also ich dann... Michael, mal sehen, ob Michael überhaupt. Weißt du was? Michael weiß nicht, was drin ist.
Genau, ich weiß nicht, was drin ist, ja. Aber ganz bestimmt sind das, glaube ich, auch bestimmt Rebsorten, die vor allem in der Region vielleicht ein bisschen spezieller sind oder vor allem dort wachsen oder dort bekannt sind. Also vielleicht nicht ganz so große bekannte Rebsorten oder ist das sowas ganz. Also irgendeine Burgunder, ich denke, irgendeine Burgundersorte auf jeden Fall auch noch genau. Zum Sauvignon dazu.
Genau, richtig. Also vorab muss ich sagen, ihr habt den Weinberg 2004 und 2007 gepflanzt, in zwei Etappen. Und damals hatte ich vielleicht noch andere Gedanken als heute. Aber es sind internationale Sorten, es ist Sauvignon Blanc, zu circa einem Drittel ungefähr. Und circa nochmal ein Drittel Chardonnay.
Ha!
Ich glaube, kennt man.
Kennt man.
Und die restlichen sind eben zwei Sorten, die jetzt vielleicht weniger bekannt sind. International vielleicht schon. Viognier ist eine Kleinigkeit drin. Von der nördlichen Rhone, eine Sorte, die es auch mittlerweile auf der ganzen Welt gibt. Das war vor 40, 50 Jahren nicht so. Da gab es sie nur an der nördlichen Rhone. Und Incrocio Manzoni oder Manzoni Bianco. Ich weiß nicht, sagt euch das was? Kennt ihr die Sorte? Das ist relativ eine junge Sorte, ist 100 Jahre alt, die wurde in Veneto gekreuzt, ist eine Kreuzung zwischen Weißburgunder und Riesling. Und ich möchte es mal so beschreiben, sie ist optisch, die Rebe, es ähnelt sehr dem Riesling. Und wenn man die Trauben probiert, oder auch von den Beinen her, geht es mehr Richtung Weißburgunder, als weniger gelb vom Wesen her. Und genau, und die vier Sorten machen führen so zu den Beinen. Ja.
Du hast gesagt,
und wie alt ist Caroline jetzt? Wie alt ist Caroline jetzt? Also
Caroline wird nächstes Jahr im Februar 12.
Okay. Ja. Sag mal, du hast gesagt, du hast 2004 und 2007 den Weinberg gepflanzt. Wann konntest du das erste Mal dann ernten und einen Wein daraus machen?
2009.
Oh, so schnell geht das?
Ja.
Oh, man müsste länger. Das heißt, so eine Rebe, wie lange normalerweise? 2 Jahre reichen? 2, 3 Jahre reichen?
Ja, also nachdem ich ja 2004 was gepflanzt habe, also bevor wir ernten, das dauert meistens 4 Jahre das erste Mal, weil wir die Reben langsam hochziehen. Und deswegen ganz eine kleine Menge hat es 2008 gegeben, aber 2009 war eigentlich dann von den Reben, die 2004 gepflanzt wurden, mal der erste Start im 7. Wenn wir es ja 7 gepflanzt haben, ist dann später dazu gekommen.
Axel, wie schmeckt es dir? Du bist ja ganz verliebt. Du bist ja verliebt in diesen Wein. Ja,
ich finde, er riecht für mich fruchtiger, als er schmeckt. Irgendwie. Und der Geschmack ist, ich weiß nicht, es ist eher so ein bisschen reduziert. Also ich finde nicht viel Säure und so ein bisschen Salz schmecke ich. Ja, aber irgendwie vornehm zurückhalten, würde ich sagen. Schmeckt mir ganz gut.
So. Ich habe gerade so einen extremen Rosenduft gerade. Habt ihr den auch?
Das ist es, was ich mit Pfeffer meinte. Ich weiß nicht, wie ich auf Pfeffer kam, aber du hast recht, Rosen. Dieses, weißt du, wenn du aus in Asien oder so bist, oder weißt du, was ich meine?
Mm, ja, oder
Blätter. Ja. Michael, ich kenne dieses Jahr. Dieses Jahr heißt...
Ja, nein, ich habe nur überlegt, ich dachte, es hat mich auch so an irgendein indisches Gericht, so mit Biryani-Reis oder so, erinnert, so gerade von der Duftigkeit.
Warum sollten wir diesen Wein jetzt auch dekantieren?
Martin, die Frage ging an dich.
Du, also zuerst bin ich richtig in Annahme, dass ihr 2017 trinkt, oder?
Genau.
Ja. Ja.
Der Wein ist erst seit 2 Monaten im Verkauf. Ja. Also wir kommen mit allen oder mit einem Großteil unserer Weine und auch die drei, die wir heute verkosten, alle erst relativ spät raus, also nach 2,5 oder 3 Jahren. Und trotzdem sind die Weine meistens dann, wenn sie rauskommen, noch relativ jung und ungestüm. Und deswegen tut ihnen Luft gut, so wie ich denke, Lebewesen brauchen ja, die meisten brauchen halt Luft. Nicht alle, aber halt die meisten. Und so lebendige Weine, denke ich, entfalten sich auch schöner. Wenn ihr jetzt ein bisschen reingerochen habt und ein paar Mal geschwenkt das Glas, dann denke ich, zumindest ich, mir geht es so, merkt man halt, dass sich der Wein auch stark wandelt, dass da eine Bewegung drin ist, dass man immer wieder was anderes riecht, was anderes schmeckt und so weiter. Und die Luft führt halt dazu, dass die Bühne größer wird für den Wein.
Aber Martin, das ist ja lustig, jetzt du bringst 2017 auf den Markt, viele haben 2019 teilweise schon ausverkauft. Ich meine, das ist ja auch eine Kostenfrage, gerade für so ein kleines Weingut, wenn du quasi 2 Ernten vorhalten musst.
Ja, du, ja, stimmt, aber wir in den ganz einfachen Marketing- oder Business-Kursen lernt man ja, entweder man strebt die Kostenführerschaft oder die Qualitätsführerschaft an und wir haben uns halt fürs Zweite entschlossen und deswegen denke ich, dass wir die, so wie wir die Voraussetzungen haben, eben von den Böden und wie wir die Weine ausbauen und wie wir mit den Weinen umgehen und die Message, die wir senden wollen, dann können wir halt nicht hergehen bei Weinen wie diesen und sagen, okay, bang, und da muss jetzt zur Pro-Wein schon der neue Jahrgang da sein. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Aber stimmt das denn, was ich jetzt geschmacklich da irgendwie gemeint habe, zu schmecken, dass es irgendwie etwas reduziert ist? Oder ist das eigentlich Quatsch und der Wein ist vielleicht noch gar nicht so geöffnet?
Ich kann mich nicht in dich reinversetzen, deswegen ist es immer sehr schwierig, nicht? Weil jeder schmeckt halt was anderes. Und du sitzt in
was hörst Studio. Du denn sonst so über den Wein von Leuten, die Ahnung haben?
Dass dieser Jahrgang, so wie jetzt auch die vorigen, aber dass vor allem dieser Jahrgang sehr, sehr geschätzt wird, weil er sehr definiert ist, sehr, sehr, sehr geradlinig, sehr schnörkellos. So eine Beschreibung jetzt, die mir ein Freund als Sommelier aus München, habe gerade eben mit ihm davor telefoniert, den möchte er nächstes Jahr für seine Hochzeit und der Wein gefällt ihm so gut, weil er sehr spicy ist, ihn an mediterrane oder ich sage mal jetzt adriatische Küste Richtung Slowenien hat man ja eine ganz, ganz bestimmte Flora und Fauna und diese ätherischen Öle, diese Kräuter, diese Wärme und gleichzeitig diese Kühle, die der Wein ausdrückt, die gefallen ihm sehr, sehr gut. Und so, Axel, wie du es davor beschrieben hast, ich bin da ganz bei dir, dass er in der Nase zeigt er sich etwas offener, als er dann im Gaumen hergibt. Mhm. Und das ist, glaube ich, in meinen Augen recht treffend beschrieben. Ja. Mhm. Aber wenn er Wein Zeit kriegt, lustige Geschichte vielleicht oder interessant, also wir haben oft unsere Weine über mehrere Tage oder Wochen offen, weil meistens freut es uns ja andere Weine zu trinken und nicht unsere selber, unsere eigenen. Und man merkt in dem Wein, wenn man ihn 3 Tage offen hat, wenn man ihn eine Woche offen hat, 2 Wochen offen hat, also da geht eine ganze Weltgeschichte ab.
Wow. Das ist schon lustig. Also den bewusst länger offen lassen. Ruhig auch nach 3-4 Wochen trinken.
Auch.
Also geht. Kippt er nicht einmal um? Oder?
Nein. Das klassische Umkippen nicht.
Nee. Also aber ist er irgendwann, also wann würdest du sagen, kann man den nicht mehr so gut trinken?
Wenn die Spinnen raushüpfen, dann
aber das machen wir. Wir stellen jetzt den. Was kostet die Flasche? Das müssen wir noch fragen. Ach, ist deine Frage, Axel, eigentlich. Was kostet die Flasche?
die kostet im Handel für einen Endverbraucher so knapp 30 Euro.
30 Euro. Gemischter Satz ist immer, stimmt das? Gemischter Satz ist immer ein Tick teurer als normale?
kann man eigentlich so pauschal nicht sagen. Hm? Also der gemischte Satz kommt ja aus der Historie. Tatsächlich wurde ja einfach alles gleichzeitig geerntet aus ganz unterschiedlichen Rebsorten, die an einem Hang gepflanzt waren. Und in dem Jahr war die eine eben früher reif und aus der ist nichts geworden. Und man hat einfach das Risiko dadurch minimiert, indem man einfach 5 Rebstöcke davon, 3 davon, 2 davon, dann wieder 10 davon. Und das ist der Ursprung des gemischten Satzes. Und wie viele es eigentlich auch im Weinbau sich immer wieder findet, so ist auch das. Fürst macht auch einen gemischten Satz. Also gibt es eben auch in Deutschland. Und das ist, finde ich, jetzt für mich insofern spannend, weil der Wein, finde ich, auch so einen irrsinnigen Grip hat am Gaumen, auch so einen Druck und irgendwie auch was Phenolisches. Also ich finde schon ihn sehr, sehr spannend. Und dabei hat er so wenig Alkohol. Ich finde, er wirkt, als ob er
12,5.
Opulent, ja, aber ich finde ihn eher sehr, sehr schlank am Gaumen. Ne? Also er hat eine gute Länge, aber er wirkt nicht. Also Alkohol finde ich, merke ich da gar nicht.
Aber wo Alkohol, sag mal, ich bin ja immer noch dabei, diese ganzen Weine von dem Jauch zu trinken. Michael, kannst du dir mal einen Tipp geben? So nach und nach, finde ich, fehlt mir da der Alkohol. Finde ich, sind 7,5, 8%. Du trinkst ihn dann und denkst, die ganze Power hat er dann nicht. Also ist unterschiedlich, je nachdem, welche Lage. Aber da sind auch einige dabei, die, das ist wie Traubensaft.
Der Tipp ist, ich schicke dir die Nummer von einem befreundeten Arzt.
Was heißt das denn?
Nein, wenn das du ist, den Alkohol brauchst, nein, gerade das Schöne in der warmen Jahreszeit, wenn sie denn warm ist, sind diese Kabinette und das ist einzigartig, weil du die Säure hast und der bleibt dann eben stehen und dann ist eben noch nicht der ganze Zucker vergoren und dann bleibt der Zucker da, die Säure ist da, der Alkohol ist da und das Ganze zusammen ist einfach, ich glaube auch, dass die Weine sehr davon profitieren, wenn die ein paar Jahre reifen. Also jetzt hat er, glaube ich, ja auch 17 oder 18, glaube ich. Und das kann echt, wenn du da 5 Jahre wartest, hast du ein anderes Erlebnis. Also oder mal einfach einen 5 Jahre gereifteren Kabinett kaufen, um das mal zu erspüren.
Übrigens, leichtere Weine. Es ist ja unvorstellbar, wie viele Leute mich angesprochen haben, wie viel diesen Banksy-Wein gekauft haben, ne? Unvorstellbar. Also mir sagte gerade heute, sagte mir ein Kollege, ja, neulich hätten sie Freunde zu Besuch gehabt und die hätten vorher unseren Podcast gehört und hätten dann den Banksy-Wein mitgebracht, diesen Rosé, und seine Frau hätte dann sofort 3 Flaschen von dem Banksy-Wein gekauft und so. Also das ist ja Wahnsinn.
Rosé. Aber wir sind, glaube ich, voll die Influencer und da wird auch der Martin davon profitieren, weil die ganze Welt jetzt Patrick-Weine trinken.
Was trinken wir als Zweite? Das schon mal einschenken.
Was schon mal
schenken? Laurent, sag mal Laurent. Oder das Geschwärzte?
Lorenk.
Sagt Mank.
Ja, man sagt Laurenz.
Ach, Laurenz.
Echt, ohne Scheiß?
Ja.
Ohne Scheiß.
Ah, cool. Ist dein Sohn. Laurenz ist dein Sohn.
Bang. Ganz genau.
Ist das geil. Ich möchte auch Weine haben für meine Söhne. Wahnsinn.
Aber ich möchte vorschlagen, dass wir mit dem Geschwärzten weitergehen vielleicht.
Was ist der Geschwärzte? Das muss man ja mal für die, die es nicht sehen können, muss man es erklären. Da steht drauf Pranzek wieder. Und dann sieht man CA und dann ist es geschwärzt. CA geschwärzt. Da denkt man.
Aber du musst ja die Rückseite anschauen.
Was hat dieser Wein verbrochen?
Da sind die sichtbaren Sachen nicht geschwärzt und der Mittelteil ist sichtbar auf der Rückseite. Also da kann man das Rätsel schnell entlösen, wie der Wein heißt.
Sample.
Ja. Oh, sehr gut.
Sample. Und warum ist es geschwärzt vorne? Ein Gag?
Nö, das ist eine Protestetikette. Und Campil nennt sich die Lage, wo der Wein wächst. Also in unmittelbarer Nähe unseres Hauses, knapp oberhalb von Bozen, wo ich hier sitze. Wir sind auf 320 Meter Meereshöhe und ich schaue auf die Stadt runter. Campil, das ist eine historische Lage, wo schon über 1000 Jahre Wein angebaut wird, erwiesenermaßen. Und wir haben den Wein halt, das ist jetzt ein Vernatsch, also die heimische Sorte, oder eine der wichtigsten heimischen Sorten in Südtirol. Und wir haben die Lage auf die Etikette geschrieben, um eben nochmal zu unterstreichen, dass uns wichtig ist, dass da auch die Herkunft in so einer mikroklimatisch ganz besonderen Situation, wie sie der Bozner Talkessel ist, dass man halt nochmal ein bisschen genauer in die Details gehen kann. Und das war eigentlich alles super und das ist sehr ein wichtiger Wein für uns, sind auch die ältesten Reben, im Schnitt über 50 Jahre alt. Und ja, wir haben mit dem Wein, seit es uns gibt, seit 2009 richtig Gas gegeben. Und Vernatsch hat jetzt so einen selben Ruf wie der Dornfelder in Deutschland.
Vernatsch ist übrigens, sorry, wenn ich dich unterbreche, Martin, äquivalent zu Trollinger eigentlich in Deutschland.
Ah, okay.
Und Trollinger in Deutschland hat eben genau die gleiche Reputation eigentlich wie Vernatsch. Genau.
Haben wir noch nicht. Eher Premiere, Trollinger-Premiere, ne?
Ja, also Martin, und dann habt ihr damit Gas gegeben und wie ging es weiter?
Und dann ging es so weiter, dass wir halt recht happy waren, dass sich der Wein sehr gut etabliert hat und auf tollen Weinkarten und die Feedbacks sehr, sehr gut waren. Und irgendwann hat sich halt 2015 die dunkle Seite der Macht entschlossen, diese Lage zu schützen. Und jetzt kommt es halt, ist ja kein Problem. Also ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und alle unsere Weine haben keine Prüfnummer, also keine AB-Nummer oder ich weiß nicht, wie man das in Deutschland jetzt nennen soll.
Ja.
Das sind halt Weine ohne Ursprungsbezeichnung, weil die Ursprungsbezeichnungen immer noch sehr rigide sind und sehr die künstlerische Freiheit, nenne ich sie jetzt mal so, einengt, und ich bin kein Freund von Einengungen. Und jetzt ist halt unglücklicherweise, bis 2015 war es halt okay, genau, den trinken.
Den trinken wir, Axel.
Entschuldigung.
Ich muss die Hörer sagen, Axel hat wie so oft den falschen in die Kamera gehalten. Sehr gut, genau. Das hast du aber Martin unterbrochen, so.
Ja. Egal, du, um's ganz kurz zu machen, und dann war es halt so, dass wir, nachdem die Lage geschützt wurde, und wenn die Lage geschützt wird, dann darfst du halt nur mehr rausschreiben, wenn du Weine mit Ursprungsbezeichnung machst. Und dann hatten wir halt umgehend Besuch von den Kellereiinspektoren, und die waren gar nicht lustig drauf, und haben mir halt gesagt, sie konfiszieren den gesamten Wein. Glücklicherweise hat man den Jahrgang 2014 schon ausverkauft. Und dann stand es halt an zu sagen, ja, sie haben halt gesagt, ich darf das nicht mehr verwenden. Was machen wir jetzt? Und da gab es dann Diskussionen mit den Obrigkeiten und bla bla bla. Und da hat halt kein Weg hingeführt. Und als Zeichen des Ungehorsams haben wir halt dann uns entschlossen, den Namen nicht zu ändern, sondern nur zu schwärzen. Und das war für sie dann in Ordnung.
Ja, das ist gut. Dazu könnte man auch, wir bringen auch mal eine Coca-Cola raus und dann schwärzen wir einfach ab C. Ich finde ja, Leute, das ist so ein Rotwein für mich. Der schmeckt.
Ganz kurz, ich lasse dich gerne weiterreden. Ich muss ihn nochmal holen gehen. 2 Sekunden.
Du hast ihn gar nicht. Michael, das ist so ein Rotwein. Extremer Kirschengeschmack, oder? Extrem toll Kirsche bis zum Schluss. Wie heißen diese Kirschdinger, die man immer isst? Und toller Trinkfluss, leicht, hat nicht dieses sonst was Rotwein ja oft haben, dieses ganz schwere, muffige. Axel, warum grinst du so?
Trinkfluss gesagt hast.
Trinkfluss sagt man, das habe ich gelernt.
Ich weiß, dass man das sagt.
Extremer Trinkfluss ist wichtig.
Aber ich höre das zum ersten Mal aus deinem Munde.
Was? Ja, ja. Leute, ich meine ganz ehrlich, ich meine, das ist ja nicht zum Spaß hier.
Ja,
nein. 13. August, ja. 19 Uhr. Nochmal die E-Mail-Adresse, Axel.
E-Mail-Adresse chefredaktion@abendblatt.de.
Einfach nur schreiben, ich will dabei sein, und dann kriegt ihr alle Informationen. Dieser Wein ist ein toller Rotwein. Christoph, weißt du gar nicht. Michael, was hast du dazu?
Ich sage dazu erstmal, mich natürlich Angst um meine Berechtigung, wenn hier so Worte wie Trinkfluss so dir locker von der Zunge gleiten, und das beim zweiten Wein schon. Also ich glaube, du bist schon echt ein ziemlicher Pro mittlerweile geworden. Ich weiß gar nicht, die Kirsche ist für mich gar nicht so dominant. Ich finde so Wacholder oder so, ich finde sie eher so ein bisschen, mich erinnert das. Ja, also ich denke sofort, ich würde da jetzt gern so ein Stück Reh oder so dazu essen. Ne? Es ist so Wacholder, Nelken, sowas Würziges, ja. Und
Wacholder.
So ein ganz feines Tannin habe ich nur. Wirklich so ein ganz, also, und da bin ich bei dir, du trinkst den runter und das ist so mild und so weich. Und viele Menschen haben ja so. mögen Rotwein gar nicht so gern, weil es häufig auch das Tannin so dominant ist, gerade in der Jugend und so oft so ein bisschen grünlich, auch noch nicht ganz so reif, und das ist so hart, und das, du putzt dir die Zähne, du gehst ins Bett und hast das Gefühl, zwei Stunden später, das zieht immer noch deinen ganzen Gaumen zusammen, und das ist wirklich ganz, ganz anders. Aber schon
auf den
schon
Punkt, besonders. Auf den Punkt, finde ich aber. Axel, wie schmeckt er dir?
Ja, sehr gut. Nee, wirklich.
Du hast recht, jetzt mit den Nelken. Die Nelken. Ist viel Nelke, ja, bitte.
Genau, also jetzt, wo Michi das gesagt hat, finde ich auch, auf einmal erkenne ich so ungefähr, aber ich hätte es vorher überhaupt nicht sagen können. Aber mir ist aufgefallen, dass er halt sehr hell ist, und ich finde, dass er, genau, auch, also eigentlich ein bisschen wieder Weißwein, also auch im Geschmack so ein bisschen zurückgenommen ist. Und mir gefällt das sehr gut, weil ich das, dadurch ist er leicht und eben nicht so schwer, und im Sommer war.
Sehr leicht und nicht so schwer, sehr gut. Sehr leicht und nicht so schwer.
Also ich kann mich ja mal schon mal festlegen, es ist der beste Trollinger meines Lebens. Wow. Ich glaube, es ist auch der beste Vernatsch. Ich habe auch nicht permanent Vernatsch getrunken. Und das ist, finde ich, schon sehr cool. Die Geschichte finde ich mega, Martin. So geil, dass du dann einfach nur einen Balken setzen musst und dann ist alles okay. Und eigentlich sprechen viel mehr Leute jetzt darüber, als wenn es normal draufstehen würde, wenn man die Lage nicht zwingend kennt. Ja, nicht absichtlich, sondern ist ja einfach entstanden aus der Historie. Einfach, weil du sagst, ich lasse mich hier nicht verbiegen und fertig. Wie schafft man denn, dass man dann nur mit 12 Alkohol dann reinkommt am Ende? Wie geht denn das?
Also bei dem Wein im Speziellen, Vernatsch ist eine Sorte, die relativ wenig Zucker produziert. Und das kommt uns ja entgegen, weil also grundsätzlich muss ich sagen, die Weine, die wir so haben, wie sie jetzt zu verkosten sind, die machen wir ja nicht, weil sie jetzt irgendwelchen lustigen Leuten in tollen Restaurants gefallen, sondern weil wir sie gern so trinken und weil sie uns so gefallen. Und deswegen, wir bevorzugen halt auch eher die leichtere Gangart an Weinen, und da kommt einem Vernatsch halt extrem entgegen, weil er hat relativ wenig Alkohol, er hat relativ wenig Tannin, und von der Sorte selber, und wir versuchen das zu unterstützen und wollen nicht aus einem Leichtgewichtsboxer ein Schwergewicht machen.
Wow. Aber wie unterstützt ihr das?
Das unterstützen wir, indem wir jetzt können wir vom Anbau reden und von der ganzen Geschichte, wie wir arbeiten biodynamisch, wir versuchen die Rhythmen der Natur denen zu folgen. Wir versuchen auch nicht die Reife zu weit hinauszuziehen, damit man zwar hochreife Aromen hat, aber die Spannung dann zum Schluss fehlt. Und weil wir auch, und das ist jetzt ganz ein fettes Wort, weil wir eine holistische Betrachtung haben von dem, was wir machen, oder? Also könnt ihr gerne mitschreiben.
Ja, ich schreibe ja in Gedanken mit. Ja. Wir sind solche, ich hab Angst gehabt, weil Michael kündigt auch manchmal so Worte an, ja, und dann kommen Dinge aus der deutschen Jugendsprache, die nie vorher jemand gehört hat. Aber holistisch finde ich gut.
Das ist geflext ein bisschen, ne? Nee, aber was meinst du mit holistisch? Also was?
Ich meine mit holistisch, verzeiht mir das schon ein bisschen fett aufgetragen, ein bisschen auf dem Brot, aber ich meine damit, dass wir eben nicht nur jetzt den Wein an und für sich im Fokus haben, beziehungsweise nur, reduzieren wir es nochmal runter, nur die Frucht, nur die Leichtigkeit, sondern, und jetzt komme ich eben zu einem Aspekt, der alle drei Weine, die wir gemeinsam probieren, Gemeinsamkeit hat, sagen, dass alle auf der Maische vergoren sind und alle auch mit den Stängeln.
Mit den Stängeln?
Richtig, mit den Kämmen, mit den Stielen,
ich weiß nicht. Mit den Stielen.
Okay.
Mit den
Stielen.
Ja.
Und das jetzt wieder zum Holistischen zurück, weil eben die Frucht als Ganzes, so wie der Mensch auch als Ganzes, besteht ja nicht nur aus Fleisch, sondern auch aus den Knochen, aus dem Skelett, der eine Struktur gibt. Und deswegen versuchen wir bei so einer seidigen Sorte, wie jetzt beim Vernatsch, beim Campil, eben einen gewissen Grip. Michael, du hast davor bei Caroline den Grip angesprochen. Das ist ja auch so, dass das Tannin das von den Kämmen, von den Stielen kommt, mit dazu beiträgt, dass man im Mund ganz ein bestimmtes Gefühl hat dann. Dass so ein ganz leichtes, seidiges, bisschen antrocknendes, aber nicht zu viel, entsteht. Und was auch ganz wichtig ist, und dann lasse ich euch schon wieder in Ruhe, die Weine sind ja nicht unbedingt nur als Solo-Trinken gedacht, sondern für uns als Leute, die halt Wein als Lebensmittel sehen, jetzt nicht mitten im Sommer, aber zu Mittag, aber ansonsten gibt es bei uns am Tisch immer Wein. Und ob wir ausgehen, essen oder zu Hause, und für uns ist Wein halt ein Speisebegleiter. Und nicht aber unbedingt nur jetzt am Kamin danach eine Flasche saufen.
Aber nicht für 30 Euro die Flasche, oder?
Auch mehr manchmal, aber auch weniger.
Ehrlich? Ja, Axel hat so ein bisschen, sag mal, Axels Preiselastizität ist jetzt nicht so ausgeprägt.
Ja, wenn du mir mal ein bisschen mehr zahlen würdest.
Geht das wieder los. Wollen wir schnell, aber ich finde das, sind es auch alles, sind also alles, oder anders gefragt, die meisten anderen Winzer nehmen nur die Trauben.
Ja, wenn du so, ja, die meisten schon. Das, ja. Glaube ich, kann man so sagen, oder Michael?
Das stimmt. Und ich glaube, es ist auch ein schmaler Grat, dass es nicht zu grün dann wird. Also ich glaube, du musst sehr aufpassen, dass es da nicht kippt. Allerdings, wenn du es jetzt nicht machst, wahrscheinlich bei dem Wein, wäre die Spannung eben weg. Dann wäre das wie so ein Saft eher. Und deswegen ist es gar nicht so primär das Tannin aus der Traubenhaut, die offensichtlich bei dieser Rebsorte gar nicht so intensiv wird, sondern du kriegst eben dieses Phenolische eben aus dieser Ganztraubenpressung. Und das finde ich schon sehr spannend. Ihr habt ja schon ein paar Jahre probiert offensichtlich. Wie ist es denn? Sind denn die Weine dann, ich glaube, ihr habt ja schon eine große Fanbase. Also sind die Weine immer recht schnell ausverkauft oder... Wie viel kommt überhaupt nach Deutschland? Ist Deutschland überhaupt am Markt? Trinken das die Italiener alleine? Verkauft ihr alles zu den Ösis? Wie schaut es denn da aus?
Gott sei Dank haben wir guten Absatz bei den Weinen. Und das bin ich sehr, sehr froh. Überhaupt jetzt auch in dieser eigenartigen Zeit. Wir haben einen relativ breit aufgestellten Markt, wenn ich das so sagen darf. Wir exportieren um die zwei Drittel, um die 70%. Der Rest bleibt in der Region, im italienischen Staatsgebiet und haben auch ganz viele verschiedene Märkte. USA, Schweden, Japan, Ukraine, Südkorea, Frankreich, England, keine Ahnung.
Und das hat und eben Deutschland, ne?
Und in Deutschland. Wie kommen die auf euch?
Also aber Entschuldigung, nur noch zu Deutschland, dann komme ich gleich auf die Frage. Aber sicherlich, und das ist mir auch recht, muss ich auch sagen, um letzten Endes gut vermitteln zu können, was wir machen, sind wir auch sehr, sehr froh, wenn uns Leute dann besuchen kommen. Also unser Fokus ist zwar nicht der Abo-Verkauf, der klassische, das machen wir sehr, sehr, sehr wenig, weil uns die Zeit fehlt und auch die Lust. Aber klarerweise, wenn man im Umkreis von Mitteleuropa den meisten Wein verkauft, so wie wir in dem Sinn, bin ich sehr froh, weil man hat halt auch noch die Chance, sich auszutauschen. Logisch, ist mega geil, wenn mir dann unser Importeur aus Japan, aus Tokio schreibt, wow und geil und die Weine super und ja, ich möchte mal hin, aber da zu verstehen, wie die ticken und was die fühlen, das ist halt tricky, ne? Das ist halt schon ein bisschen schwieriger, ne? Und deswegen ist für uns, sei es Österreich sehr wichtig, sei es die Schweiz sehr wichtig und auch Deutschland ein sehr, sehr wichtiger Markt und mit sehr, sehr guten Partnern und wo wir uns sehr wohlfühlen, ne?
Leute, wir müssen wieder bis auf die Zeit achten, obwohl wir ja nur drei Weine heute haben.
Martin, aber mich würde es trotzdem nochmal interessieren. Ja. Jetzt hast du nur 25.000 Flaschen, da kann ja jeder einzelne Markt ja nicht, gar nicht so viel bekommen. Ist es so, dass du eigentlich mehr verkaufen könntest, aber nicht mehr machen willst oder dass du gar nicht an mehr Fläche kommst? Das ist ja immer, glaube ich, die Schwierigkeit. Im Idealfall wäre quasi alles verkauft, wenn am Tag, wo die nächste Ernte startet. Und du hättest so viel dir zurückgelegt, dass du in Caroline zur Hochzeit auch noch den ersten Jahrgang ausschenken könntest für 100 Leute. Ne? Aber das ist ja alles nicht machbar. Es muss ja trotzdem auch, wenn man sagt, ich gehe nur auf die Qualität, es muss ja trotzdem alles irgendwie finanzierbar sein.
Cool. Ja, da hast du vollkommen recht. Und das ist eine sehr spannende Frage, weil die beschäftigt uns schon seit einer ganzen Weile. Und wo schaffen wir es für uns, die Harmonie zu finden, das Gleichgewicht zu finden? Weil in erster Linie bin ich Weinbauer und die meiste Zeit bin ich selber im Weinberg. Und das macht mir riesig Spaß. Und logisch ist es auch cool, mal im Keller mit Leuten zu probieren und mal nach London zu fliegen und eine Messe zu machen und zwei Tage in irgendwelchen Kneipen dann coole Sachen zu saufen. Aber wann ist die Grenze des Wachstums erreicht, wo es dann schwierig wird? Weil dann brauchst du, heute sind zwei Leute, die uns helfen, mit denen wir arbeiten. Morgen machen wir schon wieder mehr Flaschen, dann braucht schon vielleicht jemand im Verkauf oder dann jemand in der Buchhaltung und alles Sachen, die ja dann belastend sind. Und bei uns Flächen zu pachten oder zu finden ist auch sehr, sehr schwierig. Zu kaufen erst recht, weil halt horrende Preise hier sind, die sich sehr schwierig rechnen. Und deswegen ist genau die Geschichte, an der sind wir gerade dran. Wir könnten mehr verkaufen, aber wenn wir wachsen, dann haben wir halt wieder das Problem, dass wir in eine Spirale reinkommen, die uns Investitionen abverlangt und wo wir dann wieder nicht wissen, nur ein bisschen wachsen geht dann nicht, dann müssen wir wieder einen Sprung machen und schwierige Geschichte.
Aber das ist ja fast schon philosophisch, glaube ich, ne? Das ist jetzt auch. Das ist ja
real.
Nee, aber real. Ja, aber es ist philosophisch in dem Sinne, dass man es übertragen kann auf viele andere Fragestellungen. Also, wie viel will ich eigentlich arbeiten am Ende? Wie viel will ich Geld verdienen? Und wie viel will ich eigentlich, ich kann das total verstehen, wenn du sagst, am schönsten ist es wahrscheinlich im Weinberg zu sein. Super. So, und das ist irgendwie, wie cool ist es dann in irgendeiner großen Stadt zu sein, ist mal ganz nett, aber am schönsten ist es wahrscheinlich, wenn ich das da sehe. Ja, und ich, genau. so geht's, finde ich, jetzt viel in dieser ganzen Homeoffice-Diskussion, dass man feststellt, wie schön es ist, zu Hause zu sein, insbesondere wenn das Zuhause, finde ich, ein bisschen ländlicher ist. Darüber kann natürlich Michael jetzt besonders sprechen.
Nee, aber ich finde
das wirklich. Das hier,
ja, oder? Aber es ist ja, ich glaube, die Frage ist ja, die unsere Generation eher treibt, ist ja, man will ja glücklich sein. Und wie komme ich dahin? Und wenn ich jetzt, wenn der Martin selber sagt, ich kann das meiste eigentlich noch ziemlich alleine machen, ja, das kann ich halt nicht mehr, wenn wir 15 Hektar haben. Ich könnte es zwar verkaufen, aber was habe ich? Ich habe ein viel größeres Risiko beim Hagel, beim keine Ahnung was, beim Frost. Sind halt nicht nur 4 Hektar kaputt, sondern eben 15 und es potenziert sich bei allem. Und am Ende hat der Tag auch nur 24 Stunden. Er kann auch nicht mehr als sich einmal oder zweimal umziehen, zweimal essen, zweimal in Urlaub fahren und das war's. Und daher ist die Frage schon interessant. Aber es zeigt ja, wenn er jedes Jahr ausverkauft ist, das können ja nicht viele Winzer sagen, unabhängig von der Größe. Dann muss das Produkt schon so den Nerv der Zeit oder einer großen Anzahl an Menschen treffen, offensichtlich auch weltweit. Und deswegen freue ich mich umso mehr an der Stelle, Martin, dass du da bist, weil ich höre immer wieder, Leute sprechen mich an und sagen, Mensch, ihr habt ja schon ganz spezielle Weine und spezielle Winzer. Und für mich ist es gar nicht so speziell, weil ich diese Weine kenne und immer wieder verkoste und so weiter. Aber du findest sie nicht an jeder Ecke. Du musst schon ein bisschen suchen, wo du die herbekommst. Aber umso schöner, dass wir dann hier eine Möglichkeit haben, solche coolen, gut aussehenden, straighten Typen auch mal vorzustellen. Freut mich gerade richtig.
Und vor allen Dingen cool doch auch irgendwie, dass irgendwie, genau wie du sagst, Wachstum halt nicht alles ist. Also das erlebt man ja auch bei ganz vielen Leuten, die Restaurants haben. Die haben ein Restaurant, das läuft super. Und dann denken sie, wären nicht zwei oder drei Restaurants auch toll. Und dann fängt es an, genau wie du sagst, schwierig zu werden.
Also ich will hier nicht den altklugen
Das bin ja ich.
Ja, jeder hat seine Rolle. Aber das ist halt ein ganz großes Thema für uns. Und da sind wir ganz eng dran. Und deswegen muss ich auch sagen, die ganze Lockdown-Geschichte, die ja bei uns hier schon ziemlich heavy war, die hat uns schon ein Stück weit weitergeholfen in unseren Gedankengängen. Und
also habt ihr gedacht, ihr seid auf dem richtigen Weg? Genau.
Bestärkt auch nochmal, ja, ganz bestimmt.
Und uns andere hat es ja eher so ein bisschen, glaube ich, also weiß nicht, ich kann es nur für mich sagen, dass man schon das Gefühl hat, der Weg war so halbrichtig.
Was meinst du damit?
Richtig, ja, halbrichtig so von diesem ganzen höher, schneller, weiter und auch diese Fixierung auf die, und was kann man noch machen und wo kann man noch vielleicht Geld verdienen und auch ein bisschen so dieses Abdriften von der Natur. Also für mich ist klar seit Corona, dass irgendwie meine Zukunft nicht in der Stadt liegt, sondern auf dem Land. Und wenn ich Land sage, dann meine ich nicht Tornisch, Michael. Das ist eine Stadt. Auch nicht. Also eher schon noch weit. Also so, da ich beneide Martin jetzt, wenn man das da sieht, dann möchte man doch gleich hinten den Rest der nächsten der Woche da in diesen Berg gehen.
Seht ihr die Hühner hinter mir?
Ja. Naja. Und Leute, aber es ist ja so immer, ja. Lars, immer was du nicht hast, hättest du gern viel lieber. Und wenn jemand nach Hamburg mich besucht, ein Winzer, dann sagt er, wow, das ist ja toll bei dir. Und ich sage immer, alter Schwede, du bist der Typ, auf dem dein Name auf der Flasche, endlich lerne ich dich mal kennen. Ich freue mich dann, Keks. Und die sagen, nein, das, was du hast, ist ganz toll. Und ich sage, nur das so gechillt ist das dann bei ihm auch nicht mehr. Jetzt rennen ein paar Hühner drum, aber dann regnet es mal 3 Wochen durch und dann hat er mit seinem biodynamischen Anbau, kriegt er irgendwie einen Schimmel rein und dann muss er, weiß er gar nicht, was er alles wegschneiden muss, da kann er sich zerreißen. Also alles hat sein Für und Wider, aber was du sagst, ist, glaube ich, Martin, völlig richtig, dass ja, weniger oft mehr ist.
Und Leute,
runterzubrechen.
Ich habe zwischendurch einen sensationellen Wein im Glas. Laurenz. Also Laurenz ist nochmal, finde ich.
Laurenz hast du schon aufgemacht.
Laurenz habe ich schon mal reingemacht, weil ich dachte, und ich habe mal kurz gekostet und ich finde, das ist also, wow, das ist richtig.
Richtige Flasche.
Das ist die richtige. Aber das ist ja, etwas, ich finde, das ist nochmal was ganz Besonderes. Und zwar, weil es so, weil es so milde ist. Es ist so wunderbar milde. Fast schon samtig, finde ich.
Man muss auch sagen, dass Laurenz 2016 ist und die anderen sind 2017. Ja. Wie war denn das jetzt bei den Jahrgängen im restlichen Italien? Weiß man eigentlich, dass 2016 aber sowas von abgefeiert wurde und 2017 ein bisschen schwieriger war? Wie war es jetzt bei euch da im Bozenertal?
Eigentlich war 2016 schon eine Herausforderung, weil es im Frühjahr ganz viel geregnet hat und wir da schon auch Probleme hatten, aber wir hatten halt das Glück, dass nur noch schöner Herbst war. Ich finde 16 insgesamt als Jahrgang wahnsinnig schön und wahnsinnig spannend. Weine, die sicher ein unendlich langes Leben haben, aber die unmittelbar halt nicht so ganz genau verstanden werden oder worden sind. Aber mittlerweile ist der Wein halt jetzt 4 Jahre alt und den Laurenz, das ist übrigens Sorte ein Lagrein. Der ist jetzt seit letztem Jahr im Herbst im Verkauf. Das heißt, er ist nach 3 Monaten, nach 3 Jahren im Verkauf gekommen. Und ich finde, jetzt fängt er so an zu singen.
Ja. So langsam. Axel, wie schmeckt er dir? Axel, du musst nochmal für die YouTube-Zuhörer, für die Videogucker, dein Glas, was ist da schiefgegangen mit deinem Glas?
Mein Glas?
Ja.
Kommt, Michael, kannst du... Kommt wahrscheinlich aus deinem Schrank. Ich habe Sibylle gefragt, ob sie noch ein Glas... Ja. Also unsere Chefsekretärin, weil ich meins nicht mehr gefunden habe. Ich bin hier bei der Arbeit und irgendjemand scheint hier auch noch Wein zu trinken.
War nix.
Wie schmeckt der Wein dir? Ich würde gerne noch mal wissen, was die beiden eigentlich kosten. Also die erste Flasche war um so 30 Euro, glaube ich. Ne? Das, was wir, genau. Und die beiden anderen, sind die auch in dem Bereich? Oder?
Also der Campill ist so um die... zwischen 20 und 25 Euro. Ich spreche jetzt immer, das werden dann so Preise sein, die wie man die Weine in Winotheken oder in Weingeschäften findet. Und der Laurenz, um nicht ungerecht zu sein, zu seiner Schwester, kostet gleich viel wie Caroline.
Okay. Aber der Laurenz, Michael?
Also um die 30 Euro.
Wow, oder?
Ja, also ich weiß nicht, die Rebsorte Lagrein ist ja bei uns auch neu. Schon mal gehört, schon mal getrunken, Jungs?
Nein.
Nee. Lagrein. Auch eine Rebsorte, die vor allem im Norden Italiens recht bekannt ist. Glaube ich auch nur dort. Ich habe also, glaube ich, noch keine anderen Lagreine getrunken. Und ist im Prinzip eine Kreuzung aus Vernaccio und Terroir de Gaux. Also aus dem ersten Rotwein und noch der Terroir de Gaux Rebsorte, die vor allem auch dort in Italien bekannt ist. Und mich erinnert diese Mischung so ein bisschen, ich weiß gar nicht, für mich ist es primär jetzt dieser Kirschsaft, Lars, ich weiß nicht, ich finde ihn jetzt extrem.
Das ist extrem Kirsche.
Aber eher so Schattenmorelle oder ja. so. Also wirklich so. Und ich habe auch gleich so ein bisschen Marzipan dazu. Ja. Hast du Marzipan
auch? Marzipan.
Ja. Das hatte ich auch echt krass. Aber es ist ein betörender Duft. Jetzt habe ich gerade auch ein bisschen Zwetschge gehabt, also so, aber so eingekochte Zwetschge fast. Sehr, sehr betörender Duft. Die Farbe ist deutlich dunkler als der Vernage, aber er hat trotzdem, er wirkt noch so wahnsinnig jung. Ne? Ich meine, der Wein ist 4 Jahre alt, aber es ist, finde ich, komplett jugendlich.
Aber schmeckt dann ein bisschen intensiver als der andere, finde ich.
Ja, ja, ist einfach von der Aromatik ist es deutlich, ist es opulenter, es ist aromatischer. Glaube ich einfach, das, was die Rebsorte eben hergibt, finde ich schon aromatischer als der Vernage. Wahrscheinlich ist das der Alkohol auch, der das noch ein bisschen stärker rausbringt. Es wirkt auch nicht ganz so trocken wie der Wein davor, finde ich jetzt, oder von der Fülle.
Bisschen Johannisbeer. Ich finde, der hat ein bisschen wenig Alkohol. Kleiner Spaß. Wollen wir einmal fürs Foto, Axel, anstoßen?
Ja, das.
Ja. Wir machen einmal ein Foto, weil man muss auch wissen, man kann all das, was man hier hört und sieht, kann man auch nachlesen auf www.abendblatt.de oder im Hamburger Abendblatt in einer auf Papier. Gibt's auch.
Papier?
Papier.
Ah, einmal bitte recht freundlich.
Hallo.
Achso, ich ja auch hier. Hallo.
Danke. Perfekt. Ein toller Wein.
Ja, schmeckt mir gut, sehr gut. Also.
Sag mal was zum Laurenz noch, Martin, bitte. Der
gerne. Der Laurenz oder Lagrein generell, aber Laurenz ist ein urwüchsiger Wein. Lagrein hat relativ viel Vitis silvestris, also Wildrebe in sich. Also wenn man die Rebe beobachtet, die wächst und das riesige Blätter und lange Intermodien und das ist schon eine coole Geschichte. Ist übrigens ein Cousin vom Syrah, genetisch. Und
ist er nicht mit Pinot Noir auch irgendwo noch verwandt oder wirkt das nur so? Ich habe so leichte Züge von Pinot vielleicht.
Kann sein, aber.
Großonkel, wenn überhaupt ein Großonkel.
Ja, wahrscheinlich ein weggeschiedener Schwiegeronkel.
Schwippschwager, ja.
Und, okay. Ich finde Laurenz als einen genialen Essensbegleiter, wenn man Fett hat, weil das eine der wenigen Rebsorten, Lagrein, oder so wie wir ihn versuchen zu interpretieren, also ohne Holz und viel, viel Saft und viel Säure, wenn du dir jetzt vorstellst, dass ein Hauptgang oder auch nur voraus eine fette Salami oder ein Steak mit viel Fett und du hast einen Wein, der agil ist, der Säure hat, der dir den Gaumen schön durchputzt, dann ist halt schön, wenn man sowas hat und das auch noch vielleicht nicht jetzt in der modernen Zimmertemperatur auf 26 Grad, sondern auf 17. Und dann hast du einen Wein, wo du in deiner Essensbegleitung oder deinen Abend, wenn du davor schon eine Flasche Shampoos in den Kopf reingekippt hast oder ein Glas Weißwein, dann hast du anschließend halt noch Lust zu trinken. Und für mich ist halt bei Rotwein das extrem wichtig, dass du nicht nur jetzt den Sattmacher hast, sondern auch etwas Frisches, wo du trotzdem noch Salz hast, wo du Säure hast, wo du Mineralität, was auch immer das sein soll, hast. Um einfach nicht aufzuhören zu trinken, sondern Schwung reinzukriegen.
Sehr gut. Leute, wir müssen ein bisschen, wir sind schon gut in der Zeit, aber wir haben ja noch 2, 3 Fragen zu klären von unseren Hörern und Zuschauern und Zuschauerinnen. Erstmal eine Frage vorab. 13. August, warum ist das ein historisches Datum? Es gibt 2 Gründe dafür. 13. August. 13. August 1961. Axel? Michael, frage ich lieber nicht.
Mauer. Anfang der Mauer.
So, danke. Was? Martin.
Wow, ja. Martin.
Hey. Martin, wie alt bist du? Du bist ja mit Abstand der Jüngste. Welcher Jahrgang bist du? 2000er Jahrgang? Nee, was bist du für ein Jahrgang?
2000er Jahrgang. Danke. Also ich schicke mir anschließend kurz eine Nachricht, ich schicke mir eine Kiste rein. 79 geboren.
79, wow, dann bist du Was war ihr nochmal, Jungs? Ihr wart, was warst du, Michael? 62?
78, danke, du. Und Axel war 77, oder? Oder 76?
Wow. Das tut alles nichts zur Sache. Jetzt lassen wir hier über den 13. August sprechen.
Die jungen Kerle. Also, 13. August gab es 61 den Mauerbau. Ich kriege jetzt die Kurve. Und 13. August 2020, trotz Corona, Verkostung, Live-Verkostung mit Philipp Wittmann.
Kennst du Philipp, Martin?
Richtet ihm eine schöne Gruß an.
Das ist gut. Und man kann sich die Weine nach Hause bestellen für 65 Euro.
Da freut er sich und dann sagt er mir, was er zu dem sagt.
Wir sagen, was sagst du? Was
schöne Gruß an.
Tauscht ihr Weine eigentlich auch so? Jetzt auch mit deutschen Winzer untereinander oder so?
Ja.
Mit in der Umgebung?
Ja. Macht man das? Man schickt sich dann, der eine schickt
Philipp, dir... Mit Philipp Wittmann nicht, aber mit anderen schon.
Ah, cool. Das ist so, wie wir Pokémon-Karten tauschen, also meine Kinder. Das heißt, ihr tauscht, dann bin ich, du schickst 6 Flaschen hin und die schicken 6 Flaschen zurück.
Richtig.
Cool.
Richtig.
Ja. Und wie seid ihr untereinander da im Butznertal? Verstehen die alle deinen Weg? Das ist ja schon, oder hat man da so eine Handvoll Leute, mit denen man sich sehr, sehr gut versteht, die ähnlich ticken? Oder ist es so, muss man da schon weiter weggehen, um dann mehr Brüder im Geiste zu finden und Schwestern?
Ja, zum Glück ist die Welt größer geworden insgesamt. Ich denke, wir sind hier in den Alpen und der Horizont ist nicht so ganz groß, weil die Berge stehen an einem Wege. Und man kann halt auf den Bergen hochsteigen und man sieht man relativ weit. Und das ist eine coole Geschichte. Weil wir haben das große Glück, dass wir sehr viele Freunde überall haben und sehr viele sehr, sehr gute Winterfreunde. In Südtirol haben wir auch sehr gute Freunde und sehr wenige. Aber das ist alles super.
Geht ja um die Qualität auch bei Freunden, nicht um die Quantität.
Ja. Michael hat ja auch sehr, sehr viele rotarische Freunde.
Ja, ich habe auch rotarische Freunde. Heute noch mit einer rotarischen, mit unserer neuen Chefin für das neue Jahr gesprochen. Und es gibt ja zum ersten Mal einen Deutschen als weltweit Oberrotarier. Ne?
Aus Ratzeburg. Aus Ratzeburg, das ist irre. Leute, die Fragen, da müssen wir mal gucken. Das sind irre Fragen.
Unsere da muss Leute, Martin mir helfen auch jetzt.
Ja, sicher. Unsere Leute lassen diese Korkenthematik nicht los. Einer fragt, ich kann es gar nicht glauben, wenn er eine Flasche aufmacht, würde er danach den Korken halbieren, um ihn dann mit dem halben Korken wieder zu verschließen. Und er fragt jetzt einfach, ist das gut, kann man das machen? Oder ist das einfach nur blöd? Und worauf muss man dabei achten? Ha, Leute, ich habe mir die Fragen nicht ausgedacht. Ich hätte sie mir gerne ausgedacht, aber sie kommen hier...
Nur noch zu meinem Verständnis. Er schneidet den Korken in der Mitte durch und steckt es dann wieder drauf.
Ja, und zwar offensichtlich, das hat er auch geschrieben, weil sonst der Korken ja oben raus guckt und dann in seinen Kühlschrank nicht passt, die Flasche.
Das ist eine intelligente Frage. Aber wieso, statt Philipp Wittmann, solltet ihr MacGyver einladen?
Ja, Michael. Das ist eine aber die Frage ist ja, erstmal macht man das überhaupt? Verschließt man? Versucht man den Korken da wieder rein? Ich versuche es auch manchmal, den Korken da wieder reinzukriegen, oder ist das Blödsinn?
Ja, es hilft schon. Es kommt darauf an, wenn man einen Wein hat wie der Martin, der 4 Wochen offen stehen kann und immer noch gut und genießbar ist, braucht man das nicht. Ich würde eher davon abraten, den Korken nicht durchzuschneiden, weil in der Regel ist es ein bisschen eine Sauerei mit vielen Krümeln und Korkresten und dann hat man die mal irgendwo und im Zweifel auch im Wein, da will man es nicht haben. Schlage ich schon vor, die Kraft, also es möglichst weit wieder reinzudrücken oder eben was eigentlich ganz gut hilft, mit dem arbeite ich auch, ich glaube von Vacovin gibt es diese Plastik-Korken, die man reinmacht und wo man den Sauerstoff dann raussaugt. Das hilft im Prinzip den Weinen Zeit zusätzlich noch zu geben. Also ich habe eigentlich ganz gute Erfahrungen damit gemacht.
Noch eine Korkfrage, eine irre Korkfrage. Ich lese sie mal vor. Ich habe im Laufe der vergangenen Jahre, hoffentlich waren es Jahre, 525 Korken gesammelt. Was soll ich jetzt eigentlich damit machen? Keine Frage. Ja, aber die Frage ist ja echt, du hast dann 525 Korken. Kann man damit irgendwas machen oder ist das Biomüll?
Also früher gab es Stellen, Ja, früher gab es Stellen, da konnte man die Korken abgeben, hat man sogar noch Geld dafür bekommen, das weiß ich. Mittlerweile, also ich sammle sie auch bei uns im Laden, weil auch einiges zusammenkommt in der Gastronomie, klar. Und ich gebe sie eigentlich an Kindergärten. Ich habe auch eine ehemalige Schulkollegin, die hat eine Tochter, die die es ein bisschen schwerer hat noch als andere, und die hat ein Bällebad für die Tochter gebastelt.
Ah, Quark, cool.
Was ich auch cool
das
fand.
Ist cool, ja.
Und im Kindergarten ist das ziemlich beliebt. Also meine Kinder, als die noch kleiner waren, haben sogar mal eine Krippe mit Korken gemacht. Ich finde es so wahnsinnig schade, wenn die einfach weggeworfen werden. Also ich habe auch mal so eine Pinnwand aus Korken gemacht, noch als ich kleiner war, und habe die aneinander geklebt mit so einer Heißklebepistole. Auch das kann man machen. Martin, aber das, was mir gleich dazu bringt, deine Weine sind jetzt alle mit Kork. Wir hatten nämlich vor nicht allzu langer Zeit Dirk Würz hier, der auch Demeter Weine macht und nur noch schraubt und wirklich so geschimpft hat über den Korken. Was ist denn da deine Erfahrung oder deine Überzeugung?
Ja, das ist ein schwieriges Thema. Wir haben auch schon sehr viel probiert. Wir haben die ganze Zeit lang mit Glasverschluss, mit Vinolock gearbeitet. Haben auch zwei Weine, die mit Kronkork verschlossen werden. Aber der Großteil unserer Weine wird mit Naturkork verschlossen. Und ich denke, dass zum Schluss aus zweierlei Gründen für mich der Naturkork in dem Sinn, wie wir ihn verwenden, am besten geeignet ist für unsere Weine. Lebendige Weine brauchen auch einen lebendigen Verschluss, und der Naturkork in dem Sinn, glaube ich, ist das. Wir verwenden auch Kork-Qualitäten, die biozertifiziert sind, und wie vielleicht nicht jeder weiß, der Kork wird ja beschichtet, weil ansonsten wäre ja so schwierig, in die Flasche reinzudrücken und rauszudrücken, dass das überhaupt nicht geht. Und den Hersteller, den wir verwenden, der verwendet Bienenwachs. Also okay. Die sind mit Bienenwachs beschichtet, nicht wie herkömmlich mit Paraffin. Und ich denke mir halt, dass das ein Naturprodukt ist, dass wenn es auch auf den Biomüll kommt, dass das irgendwo auch wieder da zurückkommt, wo es herkommt. Und ich muss sagen, zum Glück, und klopf auf Holz, dass wir sehr, sehr, sehr wenig Probleme mit Kork haben.
Gibt es so eine Maschine, die den Korken reindrückt, oder wie geht das? Oder steht da einer? Ja, Maschine.
Ja. Seid ihr eigentlich Demeter auch, oder?
Nö.
Warum eigentlich nicht? Ist Quatsch, oder?
Nö, nein, ist nicht Quatsch. Also Demeter ist eine ganz, ganz wichtige Firma, die extrem viel Lobbyarbeit macht und dementsprechend eine unglaubliche Sichtbarkeit hat. Aber ich denke für mich, ich konzentriere mich lieber auf die Arbeit, die ich draußen im Weinberg, im Keller, in meinem sozialen Umfeld mit den Leuten, mit denen wir arbeiten, machen, anstatt einen Haufen Papier auszufüllen.
Und, übrigens,
ein Logo drauf zu drücken.
Okay. Sehr gut. Übrigens, Leute, probiert jetzt mal den gemischten Satz. Schmeckt völlig anders.
Also, Applaus, weil zu dem wollte ich kommen.
Schmeckt völlig anders.
Ich danke dir, weil die Abfolge war unglücklich. Ich habe eine Flasche, die ich gestern aufgemacht habe. Wenn man die frisch aufmacht, der Wein braucht einen Moment Zeit. Wie ich gesagt habe, ist jung. Und man kann den tadellos nach den Roten trinken. Und danke für den Input.
Weißt du was? Und jetzt ich habe jetzt bei dem Weißen Maracuja zum Beispiel ganz stark Maracuja, schmeckt ganz anders, aber schmeckt ganz anders als vor einer Stunde. Irre, oder?
Ich vergoss ja Martin, ich habe nur gesehen, da steht überall Freistil nochmal an der Seite auch. Was heißt das?
Da gibt es eine Vereinigung, eine kleine, mit drei befreundeten Winzern hier in Südtirol. Thomas Niedermeyer, den Urban Plattner und den Christian Kerschbaumer, bin gut befreundet, und wir haben gemeinsame kleine Aktivitäten und eine gemeinsame Homepage, freistil.bio und so weiter und so fort, und Freistil auch, um signalisieren, dass wir frei im Geiste sind und bei der Ausführung von dem, was wir machen, aber trotzdem mit Stil und nicht nur so irgendwie und irgendwas.
Und Michael, anders, oder? Schon jetzt?
Na, was schon krass ist, dass du das super gut machen kannst, dass der Wein, ich finde, er wirkt jetzt irgendwie noch, also ich habe den ja wirklich vor vielen Stunden schon aufgemacht und dekantiert. Ich finde, dass der Weißwein jetzt irgendwie gefühlt noch mehr Grip hat nach dem Roten, vor allem nach dem 16er Roten als vorher. Und wahrscheinlich kann man es auch so probieren, aber in der Regel, wenn du ein Menü machst, wenn du Gäste hast, gehst du immer von weiß auf rot. Also es ist höchst unüblich, es andersrum zu machen.
Aber hier wäre es doch cool zu sagen, Leute, und jetzt nochmal den Weißen, ganz zum Schluss. Oder?
Ja, aber es ist so ein
bisschen... So haben wir die vierte Flasche. Apropos, vierte Flasche, dritte Frage. Stimmt, ja. Dritte Frage, meine Lieblingsfrage. Von einer Ursula. Ich habe vor kurzem Rotwein. Eine Rotweinflasche ist mir auf meinen Teppich gefallen und ausgelaufen auf einen hellen Teppich. Wie kriege ich den Rotwein wieder weg? Da sagt man sich, vor kurzem, was heißt das? Geht da noch was? Ha, Martin lacht.
Ja. Also man hört immer wieder, Sodawasser soll funktionieren, Salz drauf soll funktionieren, Weißwein gegen Rotwein ankämpfen soll funktionieren. Ein Rotweinfleck, der länger auf diesem Teppich liegt, fürchte ich, ist ziemlich irreparabel.
Weißt du, was mir ist immer passiert? Mir hat mal eine gute Freundin hat mal nachts um vier einen ganzen Rotwein auf dem weißen Teppich und am nächsten Morgen habe ich echt Salz drauf gemacht und es ist quasi rausgegangen. Man sieht es nicht mehr. Es geht, also am nächsten Morgen. Na gut, 4 Uhr morgens oder am nächsten Tag um 12 oder so. Aber Martin, du noch einen Geheimtipp zum Thema Rotwein. Wie geht er raus?
Du, vielleicht ist der Teppich so schön noch.
Der Teppich kann ja Geschichten erzählen, auf jeden Fall.
Ja, dieser Teppich ist jetzt auf dem Müll.
Perspektivenwechsel, ganz wichtig.
Ja, genau. Gibt es noch irgendwas in naher Zukunft, woran wir unsere Hörerinnen, Lesern, Zuschauer erinnern sollten?
13.8.
Ja, dass sie sich dieses Weingut merken sollen, Franzek, weil es weil es nicht viel gibt. Und wenn sie was sehen sollen, sollen sie es kaufen und ausprobieren.
Wow. Michael, könntest du bitte mal auch für unsere Veranstaltung ein bisschen Werbung machen und nicht immer für die Winzer?
Aber mir ist noch wichtig auch, du hast ja ganz wenig Schwefel, oder Martin?
Ja.
Gar kein oder ganz wenig? Oder wie machst du das fest?
Ganz wenig. Wir machen es an dem Test, dass wir die Weine probieren immer sukzessive im Keller und bevor wir sie füllen, stellen wir uns ein Glas in die Küche und probieren das über eine Woche. Und wenn der Wein nach 3-4 Tagen noch stabil ist, dann heißt das, dass er keine Schwefel braucht. Und dann füllen wir uns so. Und ich bin kein Schwefelverteufler, aber die Dosis macht das Gift, wie immer. Und ich denke, für bekömmliche, gute Weine, die jetzt nicht Stress verursachen oder verkrampft sind, dann, wenn man davor im Weinberg und im Keller respektvoll war, dann braucht es nicht ganz viel Schwefel. Und ich habe übrigens, das habe ich heute nicht gesagt, ich habe belustigt und angeregt zugehört, wie ihr Laurenz probiert habt. Und ich habe eine Flasche probiert, die, ich weiß nicht, man sieht es nicht, ich habe die am 26. Juni aufgemacht. Und ich finde den Wein super gut. Und deswegen. Und trotz ganz geringer Schwefeldosis hält sich der Wein gut.
Cool. Aber das ist natürlich auch praktisch, finde ich jetzt ehrlich. Lieber ein bisschen mehr Geld dann in Wein investieren und man kann ihn auch länger mal stehen lassen im Kühlschrank. Und dann, als dass man, wenn man sagt, ich will nur ein Glas trinken und fertig, und dann kommt man 3 Tage nicht dazu, weil man doch, ja, aus irgendwelchen Gründen, und man hat dann immer noch Freude und der Wein, man kann den Wein neu entdecken, dann ist doch was Cooles.
Aufs Leben, Leute, und auf den 13. August. Martin, vielen Dank, du bist herzlich eingeladen.
Dankeschön.
Danke. Chefredaktion@abendblatt.de, wer dabei sein will, einfach eine Mail schicken, jetzt eine Mail schicken.
Chef. Ja, Martin, super Typ, viele tolle Weine, alles Gute weiterhin, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke. Was würdest du über uns sagen, Michael, was würdest du sagen über uns, über Axel und mich, wenn du sagst, Martin, super Typ, was wir dann so...
ja, ihr zwei seid auch da. wir sind ja schon ein bisschen eingespielt und ich glaube, so in der Kombination ist es eben gut und ich bin natürlich schon immer heiß drauf, den Menschen die Menschen näher zu bringen, die wir eben dann einladen, weil das einfach tolle Typen sind, tolle Frauen, tolle Männer mit tollen Weinen. Und natürlich muss man, wenn man eine Flasche Wein für 30 Euro verkauft, irgendwas dazu erzählen und ein bisschen sich damit beschäftigen. Das ist kein Wein für 2,50, den ich mir in den Körper schütte und am nächsten Tag habe ich einen Schädel, dass ich gar nicht weiß, wo mir der Kopf steht, sondern da ist was dahinter und dann siehst du den Typ, dann lernst du ihn mal kennen und dann hast du eine Emotion dazu und wie bei so vielen Sachen im Leben, Emotion ist ja sehr, sehr wichtig.
Michael, kannst du noch für unsere YouTube-Zuschauer sagen, wo du wechselst ja jedes Mal die Location. Das ist ja, man fiebert ja schon mit, wo sitzt er diesmal? Du hast jetzt, ich kann es mal beschreiben, so zwei kleine Fenster mit so ein paar Blümchen dahinter, so ein Rollladen.
Das sieht so ein bisschen aus wie bei meiner Mama und bei meinem Papa zu Hause.
Tatsächlich, in Österreich?
In Österreich, ja. Wir sind jetzt ins Auto gestiegen, weil das Wetter im Norden grausam ist. Und ich komme aus einem Ort mit 120 Einwohnern, in einer Gemeinde mit 1700 Einwohnern. Galizien heißt das. Hier weiß man.
Das kennt man von Asterix und Obelix.
Ja, es wurde tatsächlich von Pilgern aus Santiago de Compostela hier gegründet und eine Kirche gebaut im 13. Jahrhundert oder im späten 12. Jahrhundert, also wirklich Asbach uralt und hier weiß man nicht mal, wie man Corona buchstabiert und deswegen war ich sehr, sehr froh, dass man hier, ja, hier ist die Welt noch in Ordnung. Ich war dann am Badesee mit 12 anderen Leuten, nach 2 Stunden kannte ich allen deren Namen, wir waren alle weit genug entfernt, es hat 30 Grad, ja,
von daher. Tatsächlich. Dann bist du wieder zurück
in Mitte nächster Woche. Und ich hatte mit dem Martin vorher telefoniert und er hat gesagt, wo du herkommst, ist so schön, was machst du eigentlich im Norden? Ja, frage ich mich auch oft. Aber ihr zum Beispiel, Axel, Lars, ihr seid auch Gründe, warum ich mich im Norden so wohlfühle.
Geh runter wie Butter. Sag mal, Flasche des Tages, um hier mal eine Abschlussfrage zu stellen.
Michael, wie immer bin ich.
ja, danke. Für mich tatsächlich Campyll, ehrlicherweise. Das ist ein Wein, der mich komplett angemacht hat. Die Rebsorte hatte ich gar nicht am Zettel. Ist etwas, was für mich wahnsinnig besonders ist.
Du, Lars?
Der gemischte Satz.
Der gemischte Satz. Der Rebsorte, das nicht zugetraut hat.
Gemischte Satz.
Okay. Am Ende der Martin, gemischte Satz. Dein Liebling unter den dreien?
Wie er sich heute zeigt, Campyll 17 gefällt mir sehr gut.
Okay.
Und jetzt mit Freude 2 Gläser getrunken.
Sehr gut. Ihr Lieben, aufs Leben, nach Österreich, genau, nach Südtirol, in die Hamburger Innenstadt und in die Hamburger Außenstadt. Aufs Leben. Was ist bei der nächsten Folge, Michael? Wer ist da dabei? Kann man das schon sagen?
Ich habe noch keine Ahnung, aber ich bin so aufgeregt, weil am 13.8. kommt Philipp Wittmann zu uns.
Wahnsinn. Und da kann man sich doch auch jetzt schon, glaube ich, irgendwie...
Habe ich auch gehört.
Chefredaktion. Bis dann. Tschüss.